Psalm 78, Vers 2, wer den Psalm hat, möge ihn lesen.
Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruche, will Rätsel hervorströmen lassen aus der Vorzeit.
Ah, da haben wir wieder, aus der Vorzeit, ja. Meinen Mund auftun zu einem Spruche, Rätsel hervorströmen lassen aus der Vorzeit. Und dieses Wort zitiert Jesus bei der Erklärung der Gleichnisse in Matthäus 13. Matthäus 13, Vers 35. Wird dieses Psalmwort zitiert, aber auf neutestamentliche Weise.
Damit erfüllt werde, was geredet ist durch den Propheten, der das sagt, auftun werde ich meinen Mund in Gleichnissen, ausstoßen werde ich, was verborgen war, von Grundlegung der Welt an.
In den Monden der Vorzeit, im Psalm 78, ein Spruch, im Neuen Testament als Gleichnis wiedergegeben. Und kommt die dritte, das dritte Zeugnis zu diesem Einwort, oh, dass ich wäre wie in den Monden der Vorzeit. Bei Hiob persönlich waren natürlich die Monde der Vorzeit am Anfang seines Glaubenslebens. Aber bei Christus, da geht es dann richtig, die Monde der Vorzeit, es gab ja schon eine erste Schöpfung, in den Wassern untergegangen war. Sprüche 8. Müsst ihr mal lesen, aber wir müssen hier weiterfahren. Und jetzt Epheser 3. Für uns alle bekannte gewaltige Stelle. Epheser 3, Vers 9 liestest du.
Ich lese Konkordant. Und zu erleuchten alle darüber, was da sei, die Verwaltung des Geheimnisses, des, was verborgen gewesen ist von den Äonen an in Gott, der das All erschafft.
Ja. Aha. Wieder. Jetzt hier haben wir das Gott zusammengefasst von Grundlegung der Welt an. Oder Knoch übersetzt vom Niederwurf der Welt und versteht leider doch darunter eine Katastrophe. Leider. Und das griechische Wort ist nun leider, Bruder Knoch, alles andere als eine Katastrophe, Niederwurf.
Ja. Ich habe auch nicht Niederwurf vorgelesen.
So.
Ich habe von Grundlegung an vorgelesen.
Danke dir. Danke dir. Warum? Brauchen wir mindestens zwei Zeugen? Hebräer 6, Vers 1. So lasst uns fortfahren und nicht wieder was tun, nicht wieder einen Grund legen mit den Anfangsgründen des Wortes Gottes. Genau. Eine Katastrophe, Anfangsgründe des Wortes, nein, das ist Milch. Das ist Milch. Zweite noch wunderbare Stelle, Hebräer 11, Vers 11. Durch Glauben empfing selbst Sarah Kraft. Die Elberfelder haben das schön brav übersetzt, so und so. Zur Gründung eines Samens. Nein, da steht da. Durch Glauben empfing selbst Sarah Kraft zur Katabole eines Samens. Bis vor kurzem hat die Medizin den Moment der Empfängnis eines Samens, einer Frau, als Katabole, als Katabolismus bezeichnet. Ja. Erstens Kraft zum Empfängnis eines Samens und zweitens Kraft zur Geburt niederlegen, nicht? Grundlegen, und da hat mit Isaac Gott den Grund gelegt für das, nicht nur für das Haus, ganze Haus Israel, durch die Sarah, die unfruchtbar war, nicht? Sondern Grund gelegt, Isaac, für uns, ihr seid gleich Isaac, Söhne der Verheißung und so weiter. War das eine Grundlegung? War das eine Katastrophe? Genügt, ne? Grundlegung, und bitte, es noch ganz praktisch heute, wenn die Baugrube ausgehoben ist und dann die Fundamente gelegt werden, also der Grund, die Grundmauern gelegt werden, dann schütten wir heute Beton hinab in die Baugrube, in die Fundamente. Also, genügt, das sind jetzt drei Zeugen. Und jetzt kommt das wunderbare Jesus selbst, im sogenannten hohen priesterlichen Gebet, bittet Jesus: Vater, ich will, dass Sie, meine Jünger, die Herrlichkeit erkennen, die ich bei dir hatte, wann? Vor Grundlegung der Welt. Und zweitens, dass sie die Liebe erkennen, mit der du mich geliebt hast, vor Grundlegung der Welt. Und wunderbar, in welcher äußeren Verfassung, in welchen äußeren Umständen hat Jesus das gesprochen? Genau hier. Als er wusste, meine Stunde ist gekommen. Da kommt dieses hohe priesterliche Gebet, und was macht er? Jetzt denkt er zurück an die Herrlichkeiten und die Liebe Gottes, die er ohne Anfang und ohne Ende hat. Nur jetzt kommt die Zeit des Leidens, der Knechtschaft, hat sich unter Gesetz gestellt. So. Und jetzt, liebe Geschwister, für uns heißt das, wenn wir merken, jetzt kommt auf uns etwas zu, unweigerlich, dass wir uns fast nicht wagen, noch zu fasten im Glauben, was machen wir dann? Dann wollen wir dankbar zurückdenken an solche Stunden wie hier, an den Reichtum von überströmenden Erlebnissen der Treue und Barmherzigkeit von Geburt an, das heißt Geburt des Glaubens an, anstatt jetzt hier zu versinken in der Hoffnungslosigkeit, im Kleinglauben, sondern dann, oh, dass ich wäre wie in den Monden der Vorzeit. Und das sind die nächsten Worte so wunderbar. Ja, zurück. Wie in den Tagen, da Gott mich bewahrte. Als seine Leuchte über meinem Haupt erschien. Seine Leuchte, das ist seine Liebe. Und das Haupt des Hiob war Christus. Wir werden sehen. Und das Haupt Christi ist Gott. Steht alles so geschrieben. Als seine Leuchte über meinem Haupt geschehen und ich bei seinem Lichte durch die Finsternis wandelte. Ja. Wo immer Christus sich bewegt hat in seiner Schöpfung, nach dem Fall und die Finsternis hereingebrochen ist, konnte er unbeschadet Schritt für Schritt mitten durch die Finsternis wandeln, und wie wir in einem Psalm lesen dürfen, für dich wäre die Finsternis wie das Licht und die Nacht würde die leuchten wie der Tag. Wie ich war in den Tagen meiner Reife. Aha. Das heißt, Gott erlaubte sich erst dann seinen treuen Knecht Hiob so dem Satan zu übergeben, so und so weit, in zwei Phasen, nachdem er diesen auserwählten Gottesmann und Menschen mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir von Haus aus, innerlich so reif hat werden lassen, dass er wusste, das kann ich mir erlauben, denn es wird zu meiner Ehre, meiner Verherrlichung ausschlagen. Wie ich war in den Tagen meiner Reife, meines Herbstes, ja, im Herbst sind ja die letzten Früchte, der Wein und das Obst und alles wird noch voll reif. Als das Vertrauen Gottes über meinem Zelte waltete, da haben die Franzosen das wunderbar übersetzt, wie es dem hebräischen Text wunderbar entspricht. Als ich noch vertrauten Umgang mit Gott hatte, haben wir das, liebe Geschwister, mit unserem himmlischen Vater, dem Herrn Jesus, dem Heiligen Geiste, so herzlich vertrauten Umgang. Dann ist in Ordnung. Da ja unser Leben mit Christus in Gott verborgen ist, sich da einmal hineinführen lassen, dass wir das jetzt schon genießen. Als der Allmächtige noch mit mir war, das heißt also jetzt nicht mehr so schön und ganz und wunderbar, als der Allmächtige noch mit mir war, wenn wir da lesen jetzt vom, dass Hiob Gott als den Allmächtigen vorstellt, dann denken wir an einen Ausspruch Salomos, der sagt, dass Gott, der Allmächtige, deshalb noch so wunderbar anbetungswürdig ist, dass er seine ganze Kraft der Allmacht nur seiner Barmherzigkeit zur Verfügung stellt. Wo finden wir mächtige Herrscher, die ihre Macht nur der Barmherzigkeit zur Verfügung stellen? In der ganzen Schöpfung keinen einzigen. Als der Allmächtige noch mit mir war. Meine Knechte rings um mich her. Wie viele Knechte hatte Abraham? Über 200 Hausgeborene. Und wie viele Nicht-Hausgeborene steht gar nicht da. Dann ist klar, wie viele Mägde hatte er dann, der Abraham? Und wer weiß das alles noch? Ne? Voraussetzung für wie viel Vieh und Kleinvieh und Herden und Kamele und weiß was? Abraham. Und hier. Meine Knechte rings um mich her. Ja, und der Herr Jesus? Hat er sich auch gesetzt, Christus? Ja. Sind da auch Knechte um ihn her? Unzählige Heere der Heerscharen, Herr der Herr der Heerscharen. Als meine Schritte sich in Milch badeten, ja, der Schlemmer, so etwas, denken wir. Nein, auch wenn ich von Milch spreche und von Fleisch und Blut, sagt Jesus, auch dann sind meine Worte Geist und Leben. Ihr braucht euch nicht zu ärgern. Was empfiehlt denn Petrus seinen Schäflein? Er wurde ja vom Herrn dann als Hirte, weide meine Lämmer, eingesetzt. Was schreibt er ihnen in dem Zusammenhang? Seid begierig nach der lauteren Milch, also vorerst den Anfangsgründen des Wortes der Wahrheit. Lehre vom Taufen, Lehre von Bekehrung, Lehre von weiß was alles und ewigem Gericht, das sind alles Anfangsgründe, das ist alles Milch. Ja. Also was hat Hiob getan? Hat er sich auch in den Tagen seiner Reife, Bruder, kannst gerade sagen, Bruder Geier pflegte zu sagen, so im Sommer freue ich mich gelegentlich ein Glas kalter Milch zu trinken, nicht? Also jetzt geistlicherweise mich auch wieder mal mit den Anfangsgründen des Wortes Gottes zu befassen. Und das dient wozu? Meinen Wandel zu heiligen. Meine Schritte in Milch badeten, da sind die Anfangsgründe auch für uns ganz weise und zur letzten Ausreife gekommen, und ist, sind die Anfangsgründe die Milch, wo wir unseren Wandel reinigen und heiligen können. Als ich meine Schritte in Milch badete, und jetzt kommt gewaltig das Wort, und der Fels neben mir Ölbäche ergoss. Verstehen wir, da braucht nicht lange auszuleben. Wie heißt der Fels? Der geistliche Fels. Der Israel begleitete vom Auszug Ägypten bis in Einzug ins Land. Und der Fels blieb, Jesus Christus. Also, er, der in der Stunde tiefster Schmach und Demütigung und Verachtung ausgerufen hat, ja, ich aber weiß, dass mein Erlöser lebt. Und so weiter, und so weiter. Und dass meine Worte in einem Buch geschrieben würden und in den Felsen eingehauen. Blei und Eisen, so meine Worte. Und der Fels neben mir, Christus, neben mir. Ich sage auch hier wieder, je länger, je mehr, beneide ich den Hiob um seine Gottes- und Christuserkenntnis. Der Fels neben uns, Ölbäche ergießt, das heißt, Bäche des Heiligen Geistes strömen lässt, in uns hinein. Der Fels neben mir Ölbäche ergoss. Und jetzt kommt das Wort. Als ich durch das Tor, Stadttor, Sitz der Ältesten, der Weisen und des Gerichtes, durch das Tor geht er in die Stadt. Damals Hiob, und Christus geht ja auch in die Stadt, in eine Stadt, deren Grundfesten Gott gebaut hat und dessen Erbauer Gott ist. Hineinging, meinen Sitz auf dem Platze aufstellte, setzte er sich. Was hat das für Folgen für die Riesenmengen um Hiob her, die sich da versammelt haben? Die Jünglinge, von denen Johannes schreibt, ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und Jünglinge stehen im Kriegsfall an der Front. Und was passiert diesen Helden? Die können die Gegenwart, die strahlende Gegenwart des Hiob nicht ertragen. Diese Frontkämpfer. Solche Autorität hatte der Mann. Also, die Jünglinge sahen mich und verbargen sich. Und die Greise, denen man nach 3. Mose 19, was ist da, Vers 32 oder etwas, ne? Immer Platz anbieten soll, einem Greise sollst du Platz anbieten. Was machen die? Die Greise.
Vor grauem Haare sollst du aufstehen und die Person eines Greises ehren.
Ah,
und du sollst dich fürchten vor deinem Gott.
Ja, danke schön. Ja. Die Greise erhoben sich und blieben stehen. Wie lange? Solange Hiob da war, wagte keiner mehr Platz zu nehmen. Die Stimme der Vornehmen verstummte. Warte, ich bin noch zu weit vorgerückt. Die Fürsten zuerst dann. Die Fürsten hielten die Worte zurück und legten die Hand auf ihren Mund, dass ihnen ja nichts was rausschlüpfe. Und jetzt kommen die Vornehmen, die alles vorwegnehmen. An erster Stelle, die brauchten nicht mal mehr die Hand auf den Mund zu legen. Ihre Zunge klebte an ihrem Gaumen. Steht irgendwo geschrieben? Und jeder Mund wird verschlossen sein, wo Christus dann erscheint. Bitte, wenn das schon bei Hiob da unten, was Menschen möglich war, ne, so war, wie da geschrieben steht, jetzt haben wir, was für ein Bild. Wie ist da oben in der unsichtbaren Welt, wo Christus sich niedergesetzt hat, mit all den Cherubim und den Ältesten und den Heerscharen da, ne? Da hat es auch Jünglinge und nicht nur Älteste, da hat es auch Jünglinge und Fürsten und Vornehme, Fürstentümer und Gewalten und Kosmokratoren und alle die, nicht? Haben wir einen Herrn, ein Haupt, den wir bei der Gelegenheit hatten mal uns beugen dürfen und sagen, lieber Herr, wir beugen uns unter unserem Kleinglauben und unser unwürdiges Benehmen dir gegenüber. Denn wir sind ja, du bist nicht nur der Fels neben uns, der Ölbäche ergießt, sondern du, Herr Jesus Christus, wohnst ja in unseren Herzen. Wir brauchen dir nur Raum zu geben. So. Und dann ist das Öl, das fließt da drin. So, goldener Leuchter, oben die Zufluss, Ölbehälter, die Geistesleitungen und so weiter. Das funktioniert alles wunderbar bei uns. Mit Christo verborgen in Gott, nicht nur neben uns, über uns. Im tausendjährigen Reich ist es so. Da ist der Geist nur ausgegossen über alles Fleisch, nicht in den Wohnern, in der Masse. Nur die Treuen in Christo, nicht? Die 12 Apostel, die 70 Apostel, und alle die Gläubigen zu Pfingsten und so weiter, die herrschen ja im tausendjährigen Reich. Die haben den Geist innewohnen. Ne? Aber die Masse der Nutznießer, über sie ist nur der Geist ausgegossen, über alles Fleisch. Sie sind alle noch Fleisch, aber was für Fleisch? Nicht mehr so, Fleisch und Blut. Fürs tausendjährige Reich gilt auch schon, Fleisch und Blut in dieser Weise können dieses Reich der Himmel und Gottes auch nicht ertragen. Warum? Im tausendjährigen Reich, schnell Blick hinein, scheint die Sonne siebenmal so hell wie jetzt. Wer will da antreten? Ich nicht. Und der Mond so hell wie die Sonne? Im tausendjährigen Reich ist die Gestalt der Nutznießer der Masse genau wieder die, die Adam hatte vor dem Fall. Denn Gott hat weder Sonne noch Mond geschaffen. Wisst ihr das? Ich freue mich immer über den Job, den ich da hatte. Ich habe einen, wie sagt man den?
Heilsam.
Ja, heilsam, ja. Ja. Es gibt ja da so Jobs. Wie sagt man denen?
Heilsam, Schrecken.
Schocktherapie.
Okay. Schocktherapie, meinst du? Ah ja, Schocktherapie. Das ist auch eine Schocktherapie, dass Gott weder Sonne noch Mond geschaffen hat, sondern er schuf das große Licht und das kleine Licht. Von Sonne und Mond steht da alles dran.
Nachher schon.
Ja, nachher. Wann nachher? Nach dem Fall konnten Adam und Eva jetzt nebeneinander diese Strahlkraft des großen Lichtes und des Mondes, hat Gott den Mond als Mond geschaffen?
Nein.
Ja, nicht? Weder Sonne noch Mond. Gott schuf das große Licht und das kleine Licht. Was heißt das? Mond ist schon Zeichen für den Beherrscher der Finsternis, und der wurde nicht geschaffen als Beherrscher der Finsternis, sondern als kleines Licht wurde er geschaffen. Ist erst zum Mond, zum Jareach geworden. Und zwar ganz auf sein Risiko persönlich.
Man lese Hesekiel 28. Man lese Hesekiel 28.
Ja, danke schön.
Du bist ausgegangen davon,
jawohl,
dass die Ölbäche nicht neben uns,
jawohl,
dann hast du
jawohl
die Verhältnisse im tausendjährigen Reich geschildert.
Ja. Danke dir.
Für uns darf doch gelten, was Paulus im Römer 5,5 sagt: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch Heiligen Geist.
Wunderbar.
In die Herzen hinein.
Jawohl.
Die Liebe Gottes, gestern hast du gesagt, der Sohn der Liebe,
ja,
ist die Liebe Gottes, die in unsere Herzen hineingegossen ist durch den Heiligen Geist,
ja,
von dem hier die Rede ist.
Ja. Ihre Zunge klebt an ihrem Gaumen. Jetzt kommt die Begründung dieser göttlichen Autorität dieses Menschen. Denn wenn das Ohr hörte, da gibt es Ohren, die hören und hören doch nicht. Merken wir etwas? Wenn das Ohr, das muss das erst von Gott geöffnet sein, wenn das Ohr wirklich hörte, was Hiob bezeugt hat, Folge, denn wenn das Ohr hörte, pries es mich glücklich, und wenn das Auge sah, ja, gibt es denn Augen, die sehen und sehen doch nicht. Und wenn das Auge sah, legte es Zeugnis von mir ab. Wer wirklich geöffneten Augen sehen konnte, wie Gott diesen Menschen durchstrahlt hat selber mit göttlicher Kraft und Licht und Majestät und Autorität, der konnte nur bei jeder Gelegenheit Zeugnis ablegen für den Hiob. Das ist der Mensch, Muster eines Menschen, wie er vor Gott dastehen und wandeln sollte. Und wenn das Auge sah, pries es mich glücklich. Das Auge ist die Lampe des Leibes. Wenn das Auge trübe ist, ist der ganze Leib Finsternis. Und wenn das Auge Licht ist, ist der ganze Leib Licht. Aha. Augendiagnose. Biblisch gesehen. Bitte schön. Ich habe es nur gesagt, biblisch gesehen. Wir dürfen in dem Moment gerade einige Verse überspringen und das wunderbare Wort lesen, damit ich dann, weil wir gerade beim Auge sind. Auge war ich Hiob, dem Blinden. Hiob, wie sollen wir uns das vorstellen? Sehr einfach. Hiob unterwegs sieht da, wie einer sich der Wand entlang tastet, nicht? Ah, ein Blinder. Der geht sofort auf ihn zu, nimmt ihn unter den Arm, wo willst du hin, nicht? Und führt ihn ans Ziel. Soweit war Hiob Auge für einen Blinden. So. Aber Jesus, wenn Jesus das sagt, Auge war ich dem Blinden. Jesus hat ja Blindgeborenen die Augen geöffnet. Ja? Haben die dann nachher klar gesehen? Ich denke schon. Aber jetzt kommt das Wunderbarste. Noch wunderbarer. Seht, wenn ich sage, Jesus erklärt ihn am Ende der sieben Gleichnisse in Matthäus 24, ich vergleiche den Mann als einen geschickten Haushalter, der aus seinem Schatze Altes und Neues hervorholt. Und warnt dann, neuen Wein soll man nicht in alte Gefäße oder geflickte Schläuche fassen. Neuen Wein, der ist explosiv, da sind noch Gärungsprodukte drin. Neuen Wein, Neues Testament, wunderbar. Mhm. Wer aber vorher alten Wein genossen hat, ins alte Testament hineingeguckt hat und dort getrunken hat, der sagt, der Alte ist noch besser, noch milder, noch milder. Könnte das etwa stimmen dabei, Hiob 29? Jetzt Auge war ich dem Blinden. Wenn ich den Herrn Jesus bitte, Herr Jesus, ich nehme dich beim Wort hier, ich bitte dich, sei du fortan mein Auge. Ihr könnt bitten, um was ihr wollt, wenn es nach meinem Wohlgefallen ist, wird geschehen. Sieht Bruder Muhl dann ganz klar, wenn Jesus sein Auge ist. Bitte, bitte, greifen, zugreifen. Nehmen, nehmen. Ein Wort des Salomo gehört jetzt hierher, wo ich dem Salomo mich gestellt habe, mein Salomo, und sage, du, Salomo, so einen faulen Kerl habe ich noch nie gesehen. Das heißt, hat der Faule am Tisch seine Hand in den Schüsselauge ausgestreckt. Zu faul ist er, sie wieder an seinen Mund zurückzuführen. Habt ihr schon so einen faulen Kerl gesehen? Ihr alle nicht. Wisst ihr was? Habt den Herrn gebeten, Herr, hilf. Der hat sofort geholfen. Der faule Kerl war ja ich. Und ich sage, gleichen wir alle, wieso? Wir hören Gottes Wort, haben gehört, von Karl Geier, von Bruder Heller und von Professor Ströter lesen wir und so weiter wunderbare Dinge und wir strecken die Hand aus, hätten es auch gern, aber wir essen es nicht. Wir verleiben es uns nicht ein. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, aber meine Worte sind Geist und Leben, das Fleisch nützt nichts und das Blut auch nicht, sondern das, was Blut bedeutet, sein Blut, das ist seine Seele, die hat er ausgeschüttet in den Tod, um unsere Seelen aus dem Scheol freizukaufen. Und sein Fleisch, das seine Gestalt, seine Gottgestalt, die er ausgezogen hat, damit jeder von uns ein Stück davon anziehen kann, dass wir in der Auferstehung und Lebendigmachung anlässlich der Entrückung werden wir seinem Leibe der Herrlichkeit gleichgestaltet sein. Weil wir jetzt seine Gottgestalt auch gegessen haben. Und seine Seele getrunken haben, dann sind wir ein Herz und eine Seele. Also wunderbare Dinge tauchen da auf. Auge war ich dem Blinden. Aha. Sagt Jesus denn seinen Gegnern, die ja wieder auf ihn einstürmen, wenn ihr sagen könntet, natürlich, aufrichtigen Herzens. Wenn ihr sagen würdet, Herr, wir sind blind in Bezug auf Gott und Verständnis von Gottes Wort. Wenn ihr sagen würdet, wir sind blind, dann hättet ihr keine Sünde. Ist das ein Wort? Aha. Also wem nur ist Jesus, wem gegenüber nur ist Jesus bereit, selber Auge, sein Auge zu sein. Dem, der sagt, Herr, ich bin blind. Ich sehe nichts, verstehe nichts, bin nichts, aus. Wer mir nachfolgt, hat erstens was zu tun? Der sage, ich bin für sich selber nichts. Der verleugnet, und leugnen soll man ja nicht. Aber in einer Hinsicht haben wir hundertprozentig zu leugnen, dass wir etwas seien. Dann ist Hoffnung. Liebe Geschwister, wenn jemand unter euch sich dünkt, weise zu sein, das sage jetzt nicht ich, sondern Paulus, dem empfiehlt Paulus, zuerst einmal ein Tor zu werden, das Hoffnung für ihn sei, unter den Gläubigen in Korinth, dass er noch weise werden könnte. Liebe Geschwister, können wir heute Morgen etwas lernen, der davon auch. Wisst ihr, warum ich die Dinge so gut kenne? Und mit Namen nenne. Ja, ja. Ich werde gerade erinnert, wie sich Bruder Geier mal in Zürich vorgestellt hat davon. Ich darf es gar nicht sagen. Deshalb hat Gott ihm so viel Weisheit und so viel Fülle von Worten geschenkt. Also, hier geht's weiter. Wir müssen ja vorwärts kommen. Denn ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief. War ihm also kein daherkommender Lump zu lumpig, zu dreckig, von allen verachteter. Befreite den Elenden, der um Hilfe rief. Entschuldigt, liebe Geschwister, kommen wir gerade in den Sinn. Der erste, der älteste der Freunde, der begann zu sprechen, der hat ja das, was Hiob jetzt selber von sich sagt, dem Hiob noch bezeugt. Umkommende hast du getröstet, den Elenden hast du aufgeholfen, wankende Knie hast du aufgerichtet und so weiter, gell? Befreite den Elenden, der um Hilfe rief, und die Weise, die keinen Helfer hatte, befreite ich. Ein gewaltiges Wort. Der Segen des Umkommenden kam über mich. Hiob kommt gerade dazu, einmal damals, ein Pferdegespann, durchgebrannt die Pferde, die Insassen heruntergestürzt. Einer liegt da seufzend am Boden, stöhnend. Hiob neigt sich zu ihm herunter und tröstet ihn. War er auch ein leidiger Tröster wie seine Freunde? Nein. Der hat den Umkommenden noch so wie die Wohltat erwiesen und vor allem göttlichen Trost so zugesprochen, dass der Umkommende mit letzter Kraft nur noch die Hände ausbreiten könnte und den Hiob segnen. Der Segen des Umkommenden kam über mich. Ist der Umkommende glücklich noch geworden? Während er umkam. Liebe Geschwister, gestattet mir, und ich empfehle euch allen, das Gleiche zu tun. Hier von ganzem Herzen zu glauben, dass es in der ganzen Schöpfung Gottes keinen einzigen Umkommenden gibt, dem unsichtbar für Engel und Menschen, unwahrnehmbar. Christus tröstend beisteht. Der Segen des Umkommenden, der kann heißen, wie er will, wer umkommt, kam über mich. Wenn wir das fassen können, sind wir dann getröstet in Bezug auf alle Umkommenden heute. in den Naturkatastrophen, Hunger und aus allem. Und wieder ein Wort des Salomo, hierher, was heißt? Und bei traurigem Angesicht, wie geht's weiter?
Herzen wohl.
Ist es dem Herzen wohl? Ist das auch eine tiefenpsychologische Schau? Bei traurigem Angesicht ist es dem Herzen wohl. Was hat das für eine Voraussetzung? Wer allein kann im Herzen was da bewegen? Trösten? Der Herr.
Hesekiel steht, was steht da hoch? Alle Seelen sind mein.
Alle Seelen sind mein.
Ja, und wenn ich so die Katastrophen sehe, auf den Auto.
Oder?
Da muss ich sagen, die Seele, die jetzt diesen Leib verlassen muss, wer hat Verfügungsrecht darüber?
Bei einem Umkommenden. Bei einem Umkommenden, wenn die Seele den Leib verlassen muss.
Ja.
Weiter.
Ja. Gut. Die Segen des Umkommenden kam über mich. Und bei traurigem Angesicht ist es dem Herzen wohl. Das stimmt durchgehend. Der ganzen Schöpfung.
Dürfen wir das auch so sehen? Weil einer umgekommen ist, dann kam der Segen über uns.
Ja. Das wollte ich auch sagen.
Ja, gut, gut. Ja.
Jeder kann diesen Satz so sagen.
Jawohl.
Der Segen des am Kreuz umkommen kam über mich.
Uns. Ja, danke schön. Merken wir, ist unsere Bibel Gottes Wort überragend, wirklich erschütternd wunderbar. Hier, guter, milder alter Wein. Und das Herz der Witwe machte ich jubeln. Braucht es da etwas? Das Herz einer Witwe zum Jubeln bringen. Wie ist zur Witwe geworden die treue Stadt Jerusalem? Geht nicht mehr lang, wird in Jerusalem gejubelt werden. Du hast der Witwe durch Naomi dargestellt, machte ich jubeln. Ich kleidete mich in Gerechtigkeit. Ah, da haben wir den Pharisäer. Ich kleidete mich in Gerechtigkeit, Gedankenstrich, richtig Elberfelder, und sie bekleidete mich. Christus ist uns gemacht, erstens, zu dem, was uns am meisten fehlt.
Weisheit.
Zur Weisheit. Zweitens.
So.
Steht irgendwo geschrieben, zieht den Herrn Christus an. Ah, also. Sollen wir uns mit Gerechtigkeit begleiten? Christus. Und wenn wir das tun, haben wir sofort die Quittung vom Heiligen Geist, jetzt habe ich Freude an dir. Und sie begleitet, bestätigen wir das. Sie bekleidete mich. Vater, es war das Auge, war ich den Blinden, das haben wir schon näher angesehen. Auge war ich den Blinden, Vater war ich den Dürftigen, der irgendetwas bedurfte. Vater. Wir dürfen schnell die Frage stellen, liebe Geschwister, was war Hiob nicht? Antwort, nichts war er nicht. Er war König, steht an einer Stelle noch. Er war armes Fürsorge und alles. Ja. Immer jetzt Christus. Was ist Christus nicht? Was ist im Worte Gottes nicht vorhanden? Aha. Ich darf bei der Gelegenheit, muss ich noch schnell nach Epheser 3, Vers 9 zurückkommen, wo vom Geheimnis, der Verwaltung des Geheimnisses sei, welches, da kommt das Wort vor, von Grundlegung der Welt an verborgen war, in Gott. Und diese Verwaltung dieses Geheimnisses ist dem Paulus anvertraut. Lies mal nach der Konkordanten noch den ganzen Vers.
Und so erleuchten alle darüber, was da sei, die Verwaltung des Geheimnisses, das, was verborgen gewesen ist, von den Äonen an in Gott, der das alles
hat. Von den Äonen an in Gott, ja. Grundlegung Katabole ist der erste Spatenstich, den Christus im Auftrag des Vaters zur Schöpfung des Kosmos getan hat. Das ist Grundlegung. Erste positive Arbeit. Und Beginn der Äonen ist zeitlich genau gleich mit Grundlegung des Kosmos. Gleichzeitig. Also, so. Und um was es mir hier geht, eine Lehre, so will ich weiß auch von Bruder Knoch her, ich war Schüler von Bruder Knoch, und zwar Fernunterricht. Er war damals noch vor dem Zweiten Weltkrieg in Los Angeles tätig, aber was hat Gott gemacht? Vielleicht seinen nächsten Adjutanten. Das war ein Zürcher Kaufmann, der in Los Angeles arbeitete. Der kam wieder zurück nach Zürich, und als ich begann, in meiner Familie zu Hause im kleinen Kreis Bibelstunden zu halten, hat Gott mir diesen Adjutanten von Bruder Knocht da zur Rechten an den Tisch gesetzt. Und der hat mir auf die Finger geklopft, wenn ich was sagte, was ihm nicht passte. Könnt ihr glauben? So. Und jetzt eine Belehrung von Heiß nun aufgrund dieses Wortes. Dieses Geheimnis, Epheser 3, war verborgen in Gott. Jetzt kommt die menschliche Logik und sagt, Achtung, sehr wichtige Aussage. Also, wenn dieses Geheimnis, das Gott erst dem Apostel Paulus und uns geoffenbart hat, ne, von Grundlegung der Welt an oder jetzt von Anfang der Äonen an, verborgen war vor der ganzen Schöpfung, vor Engel und Menschen, verborgen war in Gott, dann sind die Geheimnisse des Leibes des Christus im Alten Testament überhaupt nicht zu finden.
Offen nicht.
Wie?
Offen?
Nein, überhaupt nicht vorhanden. Nicht. Das war die Lehre.
Das war die Lehre.
Wieder schlimm. Wieder schlimm. Im Gegenteil. Da gilt es wieder, mindestens zwei Zeugen antreten zu lassen. Sehr einfach. Im Anfang war das Wort, weiter, und?
Das Wort war bei Gott.
Und das Wort war Gott. Aha. Das Wort war Gott. Verborgen in Gott ist gleichbedeutend mit im Wort verborgen. Wort Gottes und Gott selber, das sind zwei Lösungen eins. Und jetzt kommt noch eine feine wunderbare Psalmstelle als zweiten Zeugen dazu. Das heißt, das sollte bei uns auch der Fall sein, nur beim Herrn. Mein Gedanke da drin, meines Herzens, geht nicht weiter als mein Mund, als mein Wort. Aha. Also ist im jetzt vollendeten Gotteswort, Hebräisch und Griechisch, sind die letzten Gedanken des Herzens Gottes drin. Im Alten und Neuen Testament. Genügt. Um keine Zeit zu verlieren, gucke ich nicht mal auf die Uhr. Ein wichtiges Wort. Und die Rechtssache dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich. Gibt es, wenn Christus richtet, Fälle, wo er sagt, weichet von mir, ihr Übeltreter, ich kenne euch nicht. Sie sagen, wir haben doch, die sagen nicht, wir haben in deinem Namen geweissagt und Kranke geheilt und Wunder getan, sondern feines, kleines Unterschiedchen, die sagen, wir haben für deinen Namen geweissagt. Also nicht in deinem Namen, nicht, sondern für, nur, also nur äußerlich heißt das so. Kenne euch nicht, also weichet von mir, ihr Übeltäter. Und was steht hier? Aber die Rechtssache derer, zu denen er spricht, ich kenne auch nicht, untersucht er aufs Genaueste. Und wenn irgend für sie nur ein kleines Pünktchen ist, das ihr Gericht mildern könnte, dann macht er es. Die Rechtssache derer oder dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich. Ist das ein Rechtsanwalt? Der Heilige Geist selbst. Und die Rechtssache dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich. Auge war ich dem Blinden und Fuß dem Lahmen. Fuß dem Lahm, das heißt wieder, Jesus ist unser Wandel, wenn wir ihn annehmen wollen. Der Wandel Jesu ist unser, mein Wandel. Alles geschenkweise. Vater war ich dem Dürftigen und die Rechtssache. Und, ja. Und ich zerbrach das Gefiß des Ungerechten und seinen Zähnen entriss ich die Beute. Und ich sprach, in meinem Neste werde ich verscheiden und meine Tage vermehren wie der Sand. Völlig steht am Hebräischen. Ich werde in meinem Nest verscheiden. Das ist der Tod Jesu Christi. Aber meine Tage vermehren wie der Phönix. Das ist irgendein altes Märchen vom Vogel Phönix. Nicht? Kommt ein wunderbarer Vogel geflogen, baut ein Nest, alles staunt und guckt und wie das fertig ist und der sich niederlässt, geht das Ganze in Flammen auf und alles schreit, oh weh, wie schade, und werden sie gucken, steigt der Vogel noch in verklärter, größerer Herrlichkeit weiter. Also dieses Märchen scheint da im Worte Gottes irgendwie verankert zu sein. In dem Sinne ist das hier, wie auch hier. Wenn sogar Johannes der Täufer im Gefängnis Boten schickt zu Jesus, bist du denn, auf den wir warten sollen, oder sollen wir auf einen anderen warten? Das ist die Situation jetzt. Und der Tau wird meine Wurzel wird ausgebreitet sein am Wasser. Und der Tau wird übernachten auf meinem Gezweig. Jesus Christus ist das Haupt seines Leibes, dessen Glieder wir sind. Wir sind aber gleichzeitig auch der heilige Tempel im Herrn, die Behausung Gottes im Geist. Was hat ein Menschenleib mit einem Tempel zu tun? Doch ganz zwei verschiedene Sachen. Ein Leib soll so beweglich wie möglich sein und ein Gebäude so unbeweglich wie möglich, nur als ein Beispiel des Gegensatzes. Sagt Jesus einmal, so dies geschieht am grünen Baum, Hebräisch und Griechisch Holz und Baum das gleiche Wort, so dies geschieht am grünen Baum, was will am dürren werden? So, Holz oder Baum? Was will ich mit dem sagen? Sollen wir verwurzelt sein in der Liebe? So steht geschrieben. Was heißt das? Ich will nur sagen, wir sind, wie Christus sagt, ich bin das Holz, der Baum des Lebens. So sind wir auch mit ihm der Baum des Lebens in Bezug auf, wo alle Nationen geheilt werden können und so weiter und so weiter. Und jetzt heißt es hier, der Tau wird übernachten auf meinem Gezweig. Was am Leib die Glieder sind, das sind beim Baum die Zweige. Das ist klar. Und das hat jetzt der Tau zu tun, der auf den Zweigen, auf den Gliedern des Christus übernachtet. Tau ist die feinste Art der Darreichung des Wortes Gottes in Gnade und Wohlgefallen und Lieblichkeit als feinste. Wenn Wasserströme fließen, ein Strom des Lebens, gewaltig, aber das Tau war ganz anderes. Tau war damals das Transportmittel des Manna, Himmelsgetreide, Brot der Starken aß der Mensch. Da hat Gott den Söhnen Israels die 40 Jahre in der Wüste die Speise zugeteilt, die er den Engeln zugeteilt hatte. Warum? Willst du gleich fragen. Wie die Engel, die das Gesetz angeordnet haben, bald merkten, Katastrophe zum Leben gegeben, nach ihrer Meinung, wurde in der Praxis, hat sich als Dienst des Todes und der Verdammnis aus dargestellt, merkten, ich sehe es so, haben sie den Herrn gebeten, Herr, wir sehen, aber wenn du gestatten würdest, dass wir den Söhnen Israels auf der Erde die Speise zuteilen könnten, die wir genießen, denn wir haben noch nie eines deiner Gebote übertreten, hat mal jemand so gesagt, sind die Engel geschaffen worden vor dem Menschen. Ja, das ist der Erstgeborene, der Ältere, und wir sind der Jüngere, ja, der im Hause des Vaters gefeiert wird, und der andere, der Ältere, der nie ein Gebot des Vaters übertreten hat, der kann nicht ins Haus des Vaters eintreten. Der Hund ist drin und wird gefeiert und der ganz Brave kann nicht rein. Ne? Bringt es nicht fertig. Oh, 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 oh. Also ist aber Tau, war das Transportmittel, Mann. Das Manna blieb liegen und die Tau-Schicht stieg wieder hinauf und jetzt kommt das Wunderbarste. Nebukadnezar, 7 Zeiten zum Tier verwandelt. Und 7 Zeiten waren über ihn beschlossen. Und jetzt heißt es. Und der Tau des Himmels benetzte ihn so lange. Tau. Wunderbarste Darreichung des Wortes Gottes. Bis er erkannte, dass der Höchste herrscht über alles, was die Himmel herrschen. Also, das verstehen wir. Die wunderbarste Art und Weise einer Darreichung des Wortes Gottes aufs zarteste, lieblichste, im Licht der Sonne in allen Regenbogenfarben schimmernde Darreichung ist uns, den Zweigen am Lebensbaum, den Gliedern an seinem Leib geerst, während der ganzen Nachtperiode von seinem Tode bis zum Jahr 2000. Es sind 2 Nachtwachen vergangen, ums Jahr 2000 heißt die Stunde Mitternacht. So. Jetzt kommt der Schluss, das ist großartig, Vers 21. Ah ja, meine Ehe wird frisch bei mir bleiben, mein Bogen in meiner Hand sich verjüngen. Zusammenfasst, Vers 21, sie hörten mir zu. Wunderbar. Und horchten schweigend auf meinen Rat. Vergegenwärtigen wir uns die Situation Hiob damals. Hiob spricht, spricht, spricht. Sie hörten mir zu. Wer sie? Das heißt hier alle. Es ist es soweit, dass alle auf die Stimme Christi hören, wo immer sie sind. Sie hörten mir zu und horchten schweigend auf meinen Rat. Nach meinem Worte sprachen sie nicht wieder. Wagte keiner mehr, ein Wort hervorzubringen. Sprachen sie nicht wieder. Jetzt haben wir den Tau. und auf sie träufelte meine Rede. Wunderbar. Wie wär's, wenn unsere Evangelisten sich da etwas merken würden? Anstatt mit Höllenstrafen und ewiger Verdammnis da drauf loszupauken. Wer von uns kannte noch den Bruder Ludwig Senn, unseren Familienonkel? Niemand. Was? Du auch nicht?
Nein.
Ja. Kurz, mit 20 Jahren durfte ich zum Glauben kommen durch Baumgräber. Gott sei Dank. Dann Adolf Heller, Karl Geier und so weiter. Die Lehre durfte ich haben. Kurz. Zuerst hatte ich das Diplom als Bautechniker und Winterthur. Meine erste Stelle war bei Architekten Wittmer und Senn in Zürich. Ich war 2 Monate oder 3 dort angestellt als junger Bautechniker. Bekomme ich eine Einladung von Baumgräber zu einer Jugendkonferenz in Süddeutschland, da bei Ravensburg. Da hieß es, die Teilnahme für Sie ist unentgeltlich. Etwa 8 Tage lang oder 10. Jetzt war ich 2-3 Monate neu angestellt, könnt ihr euch vorstellen, da vor 60 Jahren. Ne? Gar nicht dran zu denken. Baumgräber reiste vorbei und sagte ich ihm, ja, da kann ich unmöglich kommen. Dann konnte ich ihm erzählen, der eine habe mich mal am Sonntagabend zu sich nach Hause eingeladen. Der Sven war ein Junggeselle und wohnte bei seiner verwitweten Schwester. Zum Nachtessen eingeladen und dann hat die Schwester gebetet am Tisch. Und wie Baumgräber das hörte, ja, wenn die am Tisch beten, dann kannst du die Einladung ja mal dem Sven zeigen, ne? Habe ein Herz gefasst und getan und der guckt das so an und sagt, aha, oh, Herr Mohl, ich freue mich, dass wir mal einen Angestellten haben, der nicht nur so materiell eingestellt ist, schon so, aber wissen Sie, was da steht, wo Sie Gelegenheit haben, den Herrn Jesus als Ihren persönlichen Heiland von Sünde und Schuld anzunehmen, Herr Mohl, mit dem kann ich nichts anfangen. Ich hätte am liebsten sagen sollen, aber er kann mit Ihnen was anfangen, aber so schlau war ich noch nicht damals. Aber der Herr ist noch schlauer. Er fügte dann noch hinzu, obwohl ich in Zollikon von Zürich im Kirchenvorstand bin, ne, kann er mit Jesus Christus nichts anfangen. Ne. Ja, so. Jetzt hat er keine Ruhe. Wenn wir allein im Büro waren, kommt er zu seinem neuen jungen Angestellten und sagt, Herr Mohl, wie ist denn das? Und so. Eines Tages kommt er zu mir und brüllt mich an, Herr Mohl, und dann soll da so eine fromme Gesellschaft selig werden und alle anderen sind ewig verdammt und verteufelt. Da hat er mich angebrüllt. Jetzt wunderbar. Ich war ja noch ein Kindlein, nicht? In Christo. Hatte ich meine Taschenbibel, die ganze Bibel da, Senfkornbibel in meiner Tasche. Und wunderbar, ich ging in die eine Krishona-Kapelle, da sind etwa 3, 4. Und da war einer der beiden oder drei Prediger, hieß Samuel Limbach. Ein Patriarch von Fama, also ein Hiob, von moderner Hiob. Und der hat am Sonntag, gerade vor dem Vorfall da, gepredigt über Römer 11. Deshalb habe ich allen den Unglauben des Ungehorsams eingeschlossen, auf das ich mich aller erbarme, und hat das weit und breit bezeugt. Die Allversöhnung hat er so gepredigt, ja, wie ein Hiob damals so. Und dem wagte Krishna oben nicht im geringsten am Zeug zu blicken. So. Und was geschah jetzt? Es kommt das größte Wunder. Ich nehme meine Bibel, ich kenne doch die Bibelstellen nicht, nicht, heute noch nicht. Ne? Blättere da natürlich im Neuen Testament, ach, Römer, und finde die Stelle und halt ihn das unter die Nase und sage, lesen Sie mal hier. Deshalb habe ich alle in den Unglauben eingeschlossen, auf das ich mich aller erbarme. Geht an seinen Platz. Nach ein paar Tagen kommt er fröhlich auf mich zu und sagt, Herr Mohl, ich habe es auch fassen können und brauche bitter nötigen Heiland, hat mir gesagt so. Und von da ab war er unser Familienonkel, ich mit unseren 7 Kindern, so, und haben Wunder über Wunder erlebt. Und ich habe Haus im Jünglingsverein, ich bin gerade gleich fertig mit meiner Geschichte, war ein Jüngling etwas älter als ich, wir gingen zusammen nach Hause, der fragt mich, du, möchtest du nicht noch weiter studieren? Hochschule, nicht? Das war ich Techniker. Ja, am Rollenfels nicht, aber da. Dann sagt er prompt, ja, Arthur, der Herr spricht, Gold und Silber sind mein. Genügt dir das? Sag ich, ja, allerdings, aber mal sehen. Ist was passiert? Eines Abends begleitet mich mein Chef Send nach Hause und fragt mich, Herr Mohl, möchten Sie nicht noch weiter studieren? Dann sage ich, ja, wohlfällt's nicht, aber hier. Dann sagt er, die Hauptsache ist, dass Sie wollen, das andere ist meine Sache. Wunderbar. Und was wir da erlebten, item. So, jetzt, auf Sie läuft meine Rede, wir sind gleich fertig. Auf Sie träufelte meine Rede und Sie harrten auf mich wie auf den Regen und sperrten Ihren Mund auf wie nach dem Spätregen. Ich stelle die Frage, wer von den beiden Kategorien sperrt den Mund weiter auf? Auf denen der Regen des Segens kommt oder diejenigen, die erst den Spätregen empfangen? Die haben offenbar noch mehr Durst als die anderen, die den Regen genossen haben, sperrten ihren Mund auf, wie nach dem Spätregen. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Wunderbar. Sind wir auch schon missmutig und kleingläubig beim Herrn angelangt? Hat er uns da nicht gelegentlich tief beschämt mit irgendeiner Freundlichkeit, einem Erlebten? Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Also bitte, wenn euch mal scheint der Glaube entglitten zu sein, nicht mehr glauben zu können, dann lächelt er dir zu. Und das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben. Bleibt er derselbe? Also wir können so bitter enttäuscht und so jämmerlich vor ihm erscheinen. Er lächelt uns zu. Und das Licht seines Angesichts können auch wir zum Glück nie trüben. Ich wählte für sie den Weg aus. Für die Knechte, für die Jünglinge, für die Greisen, für die Fürsten, für die Vornehmen, für die Witwen, für die Weisen, für die Umkommenden, für sie alle. Was heißt das für uns? Ein wunderbarer Trost. Wer hat für uns alle den Weg ausgewählt? Jesus Christus. Dürfen wir getrost sein? Dann kann er heißen, wie er will. Und jetzt noch eine Stufe höher. Ist nicht Christus selbst der Weg? Ja, wer hat den auserwählt? Der Vater. Ich, der Vater, wählte für sie den Weg aus und der heißt Jesus Christus. Für die ganze Schöpfung, ich wählte für sie den Weg aus und sitze als Haupt, Hiob, Christus, und throne wie ein König, Hiob, König, Christus, König. Wie ein König unter der Kriegsschar, gleich wie einer, der Trauernde tröstet. Leide Trübsal als ein echter Kriegsmann Jesu Christi. Stimmt's? Wir lassen uns von allen ringsum kurz und klein schlagen. Das ist ein Kriegsmann Jesu Christi. Alle anderen machen das Gegenteil. Trösten alle Trauernden und werden alle Tränen abtrocknen von aller Augen. Amen.
Amen. Kann man also auch so lesen: Ich wählte sie für den Weg aus, für den Weg aus. Gott oder Jesus Christus hat uns ausgewählt für den Weg, der Jesus Christus ist. Ich bin der Weg.
Ah ja, jawohl. Ich wählte für Sie den Weg aus.
Ich wählte Sie für den Weg aus.
Auch das kann man so lesen. Doch. Ja.
Schlachter schreibt hier, ich prüfte Ihren Weg. Und saß oben drin.
Wie meinst du?
Schlachter schreibt hier, ja. Ich prüfte Ihren Weg. Und saß oben an.
Wir hatten ihn
immer gehörte. Unsere Herzen sind gestärkt nach dem Willen des Herrn. Und nun darf ich zum Schluss bitten, dass zwei Brüder mit uns noch danken.
Jesus Christus im Alten Testament, oder? Vorbilder für Jesus Christus im Alten Testament. Und da dürfen wir die beiden Jünger, die nach Emmaus wanderten, niedergeschlagen, warum waren sie niedergeschlagen? Weil sie träge waren, allen zu glauben, was geschrieben steht, hat ihnen der Herr gesagt. Trägen Herzens, allen zu glauben, was geschrieben steht. Und wenn alle äußeren Umstände hundertprozentig dagegen sprechen, so war es der Fall doch. Und nun, ich konnte es nicht lassen, schon während der Betrachtung des Gottesknechtes Hiob, Leidensknecht Gottes, Vorbild für Jesus Christus, schon kurz auf die Zusammenhänge hinzuweisen, die mit dem Begriff Heimsuchen verwandt sind. Und heute Abend dürfen wir dieses Wort, wieder drei hebräische Buchstaben, näher ansehen. Um, wie Paulus uns ermahnt, gesund im Glauben, gesund in der Liebe, das Wort Gottes richtig darreichend, schneidend. Es ist ja selber, was die Aussprüche Gottes betrifft, die Remata Gottes, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Eine Schneide ist immer gegen sich selber gerichtet. Heimsuchen, die Übersetzung ins Deutsche, die meiste ist, in Bezug auf die drei hebräischen Buchstaben, P, Kof, und Dalet, gelesen Pokat, P-K-D, Pokat. Und da dürfen wir miteinander wieder staunend erleben, wie unser Gotteswort selbst das eigene Konversationslexikon darstellt. Alle Fragen, und das sind nicht wenige, die die Bibel dem Leser aufwirft, alle Probleme, die sich da melden und stellen, sind in der jeweiligen übrigen Schrift alle beantwortet und geklärt. Fragen beantwortet, Probleme geklärt. Und immer in einer unser Bitten und Verstehen weit überragenden Weise. Eigenartig, Heimsuchen, Heimsuchung, im Deutschen meistens wiedergegeben. Aber was ist da eigenartig? Ursprünglich hatte dieses Wort Heimsuchen schon weitgehend die Meinung, die Hauptsache dieser Tätigkeit besteht worin, irgend in einem Fall sich alle Mühe geben in der betreffenden Sache, in Bezug auf die betreffende Person, in Bezug auf das betreffende Volk, so rasch wie möglich dafür zu sorgen, dass der arme Bursche wieder nach Hause kommt. Dass der Lump, der jüngere Sohn, wieder nach Hause kommt. Ja, heimsuchen. Versuchen, alles nicht zu unterlassen und alles zu tun und versuchen, dass ein verlorenes Schaf wieder gefunden wird. Das war doch eigentlich Heimsuchen. Ne? Nun, besonders bei uns Frommen, ist das dieser Begriff immer schiefer geworden und immer negativer und wie ich schon sagte, etwa 80-90% immer oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. So, nein. Wir hören zuerst die drei im Neuen Testament erscheinenden Worte, das Neue Testament, griechisch, bezeichnet das hebräische Pokot, Heimsuchen, mit Episkopä. Was ist ein Episkopos? Da haben wir im Deutschen einfach das übernommen und dann den Bischof daraus gemacht. Bischof. Was ist ein Bischof? Ein Aufseher. Der soll ja überall, wie soll ich jetzt sagen, ich glaube, ich habe es da irgendwo den Begriff, jawohl. Ah ja. Der soll überall, jetzt versteht mich ja hier nicht richtig, der soll überall hineinforschen, hineinsuchen und dann möglichst skeptisch alles beurteilen. So weit sind wir gekommen, ne, mit dem Begriff Heimsuchen. Möglichst skeptisch beurteilen. Nein. Also, vorerst die drei neutestamentlichen Stellen. Apostelgeschichte 15, Vers 14. Ist gut, wenn du gerade nach deiner Übersetzung lesest.
Das ist wohl aus dem Apostelkonzil.
Jawohl.
Und das dürfte.
Ja, vielleicht schon Vers 13. Ne?
Ja. Aber nachdem sie geschwiegen hatten, antwortete Jakobus und sagte: Männer, Brüder, hört auf mich. Simeon, also gemeint ist der Petrus, hat geschildert, wie Gott zuerst darauf sah, dass ich aus den Nationen, sich aus den Nationen zu nehmen, ein Volk seinem Namen.
Ja, gut, genügt. Seht, guter Übersetzer, Bruder Knoch. Ne? Übersetzt das Wort mit darauf sehen, ja? Aufseher, ist nicht schlecht. Ja? Ja. Und da ist der Begriff, das Wort aus der Septuaginta hier übernommen, mit Heimsuchung. Die Elberfelder übersetzen, ja. Brüder, hört mich. Gott hat zuerst die Nationen heimgesucht, um aus ihnen ein Volk herauszuwählen auf seinen Namen. Furchtbare Heimsuchung, die uns sehr skeptisch beurteilt. Nein. Das darauf sehen, das ist ohne weiteres Ding, in dem Heimsuchen. Wir haben dann eine Reihe Tätigkeitswörter, die im Deutschen einfach gebraucht werden müssen, um einigermaßen an das heranzukommen, was dann im das Betreffende, die drei betreffenden hebräischen Buchstaben nun zum Ausdruck bringen wollen. Zweite Stelle, Lukas 19, 44.
Elberfelder bringt in der Anmerkung das.
Wo?
Ich stelle gerade aus Apostelgeschichte 15,
14. Ja, gern, ja.
Auf die Nationen geblickt, angesehen.
Aha, ja, das liegt, ja, alle, liegt ja alles drin, ne? Ja.
1944?
Eben, also das Wort Heimsuchen ist nur eine Möglichkeit der Wiedergabe im Deutschen. Bitte erinnern wir uns an die mustergültige Weisung und Darstellung von dem Enkel Jesus Sirach. Es ist nun einmal einfach unmöglich, die im hebräischen Text vorhandenen Worte so in irgendeine andere Sprache zu übersetzen, dass es den gleichen Wert, die gleiche Schönheit und den gleichen, das gleiche Gewicht haben könnte. Wie, was steht da?
Das sagt Jesus über Jerusalem, schluchzt über die Stadt und sagt, das werden dich schleifen und deine Kinder in dir und nicht lassen Stein auf Stein in dir, darum, dass du nicht erkanntest die gelegene Zeit, also den Kairos, da du besucht warst.
Aha, siehst du jetzt, musst du auch ein anderes Wort suchen, ne? Da du besucht warst. Und wie sagt die Elberfelder?
Heimsuchen.
Nein, auch Heimsuchen.
Heimsuchen.
Ja. Hast du dort, Martin?
Welche Stelle war das jetzt?
Lukas 19,44.
Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast.
Weil du, Jerusalem, die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Ja. Worin bestand denn hier die Zeit der Heimsuchung der Kinder Israel und Jerusalem? In nichts Geringerem als dass Jesus Christus, der einzige aus Gott gezeugte und aus Gott geborene Sohn, durch den er alles geschaffen hat, der die Zeiten der Äonen geregelt, geordnet hat, seinem Völklein Israel in ihrer Gleichgestalt des Fleisches der Sünde 33,5 Jahre lang zu schenken. Darin bestand die Heimsuchung Israels. Also bitte. War
besucht.
Das eine Heimsuchung? Ein Besuch?
Ja, er hat sie besucht.
Ja. Und wie besucht? Ja. So besucht, dass wir belehrt wurden, dass für sein ganzes Leben von der Krippe in Bethlehem bis zum Tod am Kreuz galt, der Tag des Todes, Golgatha, da einer stirbt, ist besser als der Tag, an dem der eine geboren worden ist für den Betreffenden. Drittens, Petrus. 1. Petrus 2, Vers 12. Vielleicht Vers 11. Elberfelder.
Geliebte, ich ermahne euch.
Laut, recht laut.
Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und solche, die nur kurze Zeit an einem fremden Ort weilen, dass ihr euch der fleischlichen Lüste, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung.
Aha. Zweck dessen, was Petrus seinen Lämmern, er wurde ja eingesetzt als Weide meine Lämmer, als Schäfer vom Herrn, er ermahnt seine Lämmer in Bezug auf die Nationen, von denen sie verfolgt und gelästert werden, sie sollen sich so tadellos ihnen gegenüber benehmen, dass die Nationen am Tage ihrer Heimsuchung Gott verherrlichen. Das ist so etwas. Das sind die drei Stellen mit dem griechischen Wort Episkope. Mit das Wort Skop, Skopbein, das heißt da, Nachschau schon.
Teleskop.
Episkop, ja. Ein Episkop, wo man die Dinge sieht. Kaleidoskop und so weiter. Und jetzt. Aufsicht, Übersicht, Einsicht, das liegt alles in dem Begriff drin. Wieder, das wollen wir unterwegs unserer Betrachtung immer wieder uns daran erinnern lassen, drei gleiche hebräische Buchstaben liegen vor, in denen, ich übertreibe nicht, unendlich viele göttliche Herrlichkeiten verborgen sind.